Es gibt viele Ausbildungen und Experten da draußen, die dir erklären, dass die Lösung für die Symptome deiner Patienten in der Anwendung des biopsychosozialen Modells liegt. Die Wahrheit ist allerdings, dass die wenigsten Heilberufler dieses komplizierte Modell individuell und zielgerichtet bei ihren Patienten einsetzen können. Obwohl die deutsche Gesundheitsbranche international höchst anerkannt ist und jährlich Millionen von Forschungsgeldern in verschiedene Spezialgebiete gesteckt werden, ist Deutschland leider krank. Um genau zu sein, 12% aller Deutschen leiden unter einer degenerativen Krankheit wie Rheuma, Parkinson oder MS. Das bedeutet einen 40-prozentigen Prävalenzanstieg seit 2008. Insbesondere seit 2020 scheint es an jeder Ecke der kollektiven Gesundheit zu bröckeln. Das liegt zum einen an den harten Maßnahmen der Corona-Politik, aber auch an dieser prekären wirtschaftlichen Lage, die deinen Patienten sehr viel emotionalen Druck macht. Wir haben die größte Wirtschaftskrise seit 1945 und einen vermutlich anstehenden Dritten Weltkrieg. Wir haben natürlich kein neues Wundermittel erfunden, das wir dir hier in diesem Podcast verkaufen möchten, aber wir haben Wege gefunden, um das biopsychosoziale Modell neu zu interpretieren und erfolgreich anzuwenden. Von Knieschmerzen, Stoffwechselproblemen, Trauma oder schwerwiegende degenerative Krankheiten. In dieser Podcast-Reihe möchten wir dir unsere besondere Herangehensweise an erfolgreichen Case-Studies vermitteln. Dabei konzentrieren wir uns auf drei Sachen: einfach, nachhaltig und effizient. Das ist eine Folge von 8, die wir in nächster Zeit veröffentlichen werden, und passend zu jeder Folge findest du unten in den Links ein Workbook, das du währenddessen du diese Folge anschaust, ausfüllen kannst. Wenn du alle 8 Folgen schaust und alle 8 Workbooks ausfüllst, dann hast du am Ende quasi ein Healing Humans Academy Lehrheft. Deswegen lohnt es sich, diesen Podcast bzw. YouTube-Channel zu abonnieren. Lass uns gerne ein Like da und schreib uns unter die Kommentare, was du davon hältst. Heute möchten wir dir unser Therapiekonzept an dem besonderen Fall von Antje Tillmanns und ihrer Tochter vorstellen. Antje Tillmanns ist eine unserer Auszubildenden, sehr erfolgreich, und ihre Tochter litt unter IgA-Vaskulitis. Das ist eine Art von rheumatischer Krankheit. Was sie getan hat und wie sie es getan hat, um ihre Tochter von dieser Krankheit zu befreien, erfährst du jetzt in dieser Folge. Und bevor wir ins Detail gehen, wird dich der Moritz darüber aufklären, wie es aktuell mit der Krankheit Rheuma in der deutschen Gesundheitsbranche aussieht.
Vor allem, wenn wir uns die aktuelle Studienlage mal anschauen und wie die Schulmedizin dort vorgeht, dann wird klar, was Antje eigentlich erreicht hat mit der Arbeit, die sie da getan hat. Ich habe hier eine Studie rausgesucht, wo es genau darum geht, den schulmedizinischen Stand zur rheumatoiden Arthritis bzw. zum Rheuma dann. Ganz wichtig vorher erstmal, es gibt noch keine komplette Lösung dafür. Also es wurde schulmedizinisch noch gar nicht richtig verstanden, welcher Stoffwechselweg spezifisch dahinter steckt, dass so etwas entsteht. Die Ursachen sind auch nicht richtig geklärt und dementsprechend gibt es auch noch keine komplette Behandlungsmöglichkeit. Also die Medikamente, die bisher eingesetzt werden, die führen noch nicht zu 100% dazu, dass das Rheuma auch weg ist, sondern nur zu einer Verbesserung bisher. Das sehen wir auch hier in der Studie. Wir haben auf jeden Fall wichtig, dass es einen multidisziplinären Ansatz braucht, schon mal wichtig zu merken, um das Ganze zu lösen. Und es werden vor allem Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs benutzt, das heißt auf die Stoffwechselwege, auf die wir später eingehen werden, die werden dann inhibiert und das soll dann erstmal dazu führen, dass es besser wird, aber wie gesagt, keine komplette Lösung, die dadurch dargestellt wird. Es ist insgesamt so, interessanterweise, dass Rheuma die Mobilität in den USA am meisten einschränkt. Also es ist die Erkrankung, die zum stärksten Mobilitätsverlust führt in der westlichen Gesellschaft.
Wow.
Und wenn wir uns mal die Prävalenz anschauen, das ist jetzt hier weiter unten in der Studie, dann ist es weltweit so, dass die Prävalenz immer mehr ansteigt. Und vor allem auch, dass sie bei Frauen 3 bis 5 Mal so hoch ist wie bei Männern. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Aber das ist schon mal wichtig zu merken, dass es bei Frauen deutlich, deutlich höher ist. Das sieht man jetzt hier auch in Argentinien beispielsweise, dass es da 5 Mal so hoch ist wie bei den Männern. Das erstmal grundlegend zur Prävalenz. Und dann geht es natürlich um die Risikofaktoren. Also was führt jetzt eigentlich dazu, dass Menschen eher Rheuma entwickeln? Man hat sich unter anderem dann auch mal die Ernährung angeschaut und da ist es eigentlich das, was einem logisch auch klar ist, eine vegetarische Ernährung bzw. der Verzicht auf rotem Fleisch, das war schon jetzt hier im Vordergrund, bzw. auch Fasten dazu führt, dass es weniger häufig entsteht. Kaffee ist auch was als Risikofaktor bezeichnet wird, aber das muss noch weiter untersucht werden. Und dann haben wir das Ganze mal zusammengefasst und uns genau angeschaut, was sorgt denn dafür. Und wie man hier erkennen kann, das ist jetzt ein schönes Schaubild, wissenschaftlich geht man davon aus, dass 50% genetisch bedingt ist, also 50% genetisch veranlagt sind, dafür dann halt auch rheumatische Erkrankungen zu entwickeln. Und es kommt auch zu Knocheninfektionen über bakterielle Entzündungen, beispielsweise über Borreliose. Also Borreliose ist da auch nochmal ein Thema.
Ich muss ganz kurz rein, Mo, wenn ich darf. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Begriff genetisch bedingt haltet. Wir halten das für sehr determinierend, das ist sehr endlich, da gibt es keine Aussichten auf Hoffnung und wir sind da komplett anderer Meinung. Schreibt uns das gerne mal unter die Kommentare, dann geben wir euch gerne Feedback dazu, weil auch dieses genetisch bedingt hat ja letztendlich eine Ursache. Ne? Es stammt von der Gene und wer schafft die Gene, wer verändert die Gene? Na, unsere Eltern und Großeltern. Aber gut, so viel dazu. Ich glaube, das wird sich im Laufe der nächsten Folgen noch gut klären, was wir damit genau meinen.
Definitiv. Da haben wir auch heute später noch eine Studie dazu, was unser Ansatz da ist, beziehungsweise das Feld der Psychoneuroimmunologie, das da nochmal einen ganz neuen Blickwinkel drauf zulässt. Dann gibt es natürlich auch Umweltfaktoren wie Gifte, Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, die dazu beitragen sollen. Das wurde jetzt hier am meisten mit eingegeben. Und das Ganze soll dann dazu führen, dass die sogenannte Citrullination inhibiert ist, das heißt, dass bestimmte Proteine nicht richtig aufgebaut werden können, der Körper dann eigene Proteine, also sich selbst als Feind erkennt über das Immunsystem, also über T-Zellen und B-Zellen und das dann im Endeffekt im Verlauf der Erkrankung dazu führt, dass diese Rheumafaktoren, also es gibt einen Rheumafaktor RF und es gibt dann einen bestimmten Antikörper, den ACPA, dazu führt, dass der Körper sich selbst angreift. Mhm. Vor allem halt die Knochen, die Gelenksinnenhaut und das Bindegewebe. Ja, das ist der schulmedizinische Stand, wie das Ganze entsteht. Und in dem Schaubild hier möchte ich nur noch mal kurz darauf eingehen. Es wurde jetzt hier von Umweltverschmutzung darauf eingegangen. Was entsteht durch diese Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung? Es wird nicht genügend Vitamin D gebildet. Das können wir uns auch für später schon mal merken. Aber man geht davon aus, dass durch Umweltverschmutzung, ich muss es jetzt einfach mal sagen, schon vorher, aber die Vitamin-D-Werte in Deutschland sind chronisch zu niedrig bei 80-90% der Menschen. Und dementsprechend kann man schon mal davon ausgehen, dass nicht nur die Umweltverschmutzung, sondern auch insgesamt der Vitamin-D-Status dazu beiträgt, dass NF-Kappa-B, IFN-Gamma, also verschiedene Entzündungsregulatoren im Körper hochreguliert werden. Also die hier gehen hoch. Und das sorgt für Knochenentzündung und Knochenabbau. Und das ist es im Endeffekt, was auch in der Studie dann davon ausgegangen wird, dass das dann entsprechend zu Rheuma führt. Genauso wie reaktive Sauerstoffspezies, ROS werden die genannt. Und das aktiviert dann auch wieder eine Signalkaskade, die im Endeffekt nichts anderes bedeutet als Entzündungen, die das Immunsystem nochmal aktivieren und dann im Endeffekt wieder zu Entzündungen führen. Das heißt, in der Studie geht man von Umweltverschmutzung aus als Ursache für diese Entzündung und von einer Dysbiose im Mikrobiom. Man hat sich ich finde es nur so großartig, weil wenn wir dann danach drauf eingehen, wie das schulmedizinisch jetzt angegangen wird, dann bilden sich meiner Meinung nach, unserer Meinung nach einige Lücken, die wir dann auch in Antjes Lösung vorstellen werden. Aber es wurde festgestellt, dass Rheuma-Patienten immer eine Dysbiose im Mikrobiom auch haben, was an sich dann schon wieder dazu führt, weil hier natürlich auch Immunsystemmodulieren viel aufgebaut wird, dazu führt, dass dann starke Entzündungen wieder hervorgerufen werden. Und das sind die beiden Ursachen.
Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Ich bin ja in sehr engem Austausch mit unseren Auszubildenden. Und logischerweise haben wir auch Ärzte, Allgemeinmediziner und Spezialisten. Und ich frage dich jetzt erst was und dann komme ich zu meiner Aussage und möchte es den Zuschauern erklären. Ja. Gibt es anhand der Studie oder anhand der Recherche, die du jetzt betrieben hast, klare Indikatoren dafür, dass jemand Rheuma hat? Also gibt es einen bestimmten Messwert bei einem bestimmten Enzym oder bei einer bestimmten Entzündung, wo man sagt, Rheuma?
Gibt es tatsächlich nicht. Ja. Darauf wollte ich auch gleich nochmal eingehen. Wir gehen hier mal ein Stück weiter. Es gibt dann verschiedene Signalkaskaden, die halt ganzheitlich im Körper zu Entzündungen führen. Aber hier wird dann auch mal aufgeschrieben, wie das Ganze eigentlich diagnostiziert wird. Ja, ja. Es gibt da verschiedene Faktoren für, die sind jetzt hier einmal aufgeführt. Im Endeffekt wird untersucht, gibt es Knochen, die eine bestimmte Schwellung haben oder Gelenke, die eine Schwellung haben. Ja. Das müsste man sich erstmal anschauen. Dann, ob die Entzündung, also der CRP-Wert erhöht ist, ob die Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit erhöht ist und ob halt diese Antikörper, die ich vorhin vorgestellt habe, erhöht sind. So. Und dann kann der Arzt darüber über ein Punktesystem selbst einschätzen, ob er das Ganze jetzt als Rheuma erkennt oder nicht. Wir wissen aber definitiv, wie gerade vorgestellt, dass chronische Entzündungen im Körper vorherrschen und man die tatsächlich angehen und targetieren muss.
Das heißt, das ist ja immer ein Spezialist dafür, ne? Das ist ein Rheumatologe, der wagt es zu interpretieren, aber das ist eben genau der Begriff, der für mich da unstimmig ist. Es ist eine Interpretation eines Menschen, der verschiedene Indikatoren zusammenhängt und dann darüber bestimmt, dass das jetzt Rheuma ist oder nicht. Ja. Und natürlich können sich da Menschen auch täuschen, was was einige unserer Ausbildenden, also Ärzte und Allgemeinmediziner, die sich sehr stark für alternative Heilungsmethoden einsetzen, eben mit mir auch besprochen und diskutiert haben. Die sind dann mit diesen Spezialisten in Austausch gegangen, also bei einem Rheumapatienten, den sie persönlich hatten. Wer hat denn diese rheumatische Krankheit festgestellt? Wie hast du das festgestellt? Was waren deine Interpretationen dafür? Und dann stellt sich am Ende heraus, da gab es überhaupt keinen Maßstab. Aber das Resultat dieser Interpretation war, aus welchen Beweggründen die auch immer getätigt wurde, dass sich eine Person, die überhaupt keine Ahnung von dem hat, was wir jetzt hier heute erklären, was du gerade erklärst, über Jahre hinweg mit dieser Krankheit identifiziert und die entsprechenden Medikamente dafür nimmt.
Ja.
Ja, und jetzt haben wir sofort eine Abwärtsspirale, weil, wie ihr gleich vom Bildschirm feststellen wird, haben wir eine ganz andere Herangehensweise, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat oder kaum mit dem zu tun hat, was der Moritz gerade erklärt hat. Also das, was der Mo gerade in der Studie erklärt hat, ist, wenn überhaupt, nur die Oberfläche vom Eisberg, ne?
Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist auch eine andere Schlussfolgerung, die wichtig ist, wenn man sich die Ursachen gerade, die wir aufgeführt haben, nochmal anschaut. Auch die Erfahrung, die wir zum Beispiel gestern in einem unserer Calls hatten, dass systemisch natürlich Entzündungen vorherrschen. Egal, ob das jetzt als Rheuma diagnostiziert wurde oder nicht. Und man muss eher dann schauen, naja, der Körper hat Entzündungen, bestimmte Organsysteme funktionieren nicht. Wir haben gerade den Darm aufgeführt. Wir haben aufgeführt, Vitamin D scheint irgendwie ein Problem zu sein. Und wir haben auch festgestellt gestern zum Beispiel, dass die Leber dann stark beeinträchtigt ist. So, und wenn wir an diesen Organsystemen ansetzen, haben wir eine ganzheitliche Herangehensweise auf biochemischer Ebene als das, was jetzt aktuell noch durchgeführt wird.
Ja. Das heißt, was sind die Aussichten, Mo? Was waren die Aussichten damals für Antje?
Ja, die Aussichten waren sehr, sehr schlecht. Also, was mich auch überrascht hat, war, dass von schulmedizinischer Seite sie komplett im Stich gelassen wurde.
Ja.
Also die Therapiemaßnahmen waren jetzt auch gar nicht medikamentös, das Ganze einzustellen, sondern einfach im Dunkeln die Kleine liegen zu lassen. Also wirklich ihre Tochter liegen zu lassen, im Dunkeln, ohne Sonnenlicht
und
ohne
Bewegung. Wie alt war sie noch gleich?
8 Jahre alt.
8 Jahre alt.
Ja.
So, und die Idee der, also ich gehe weg von dem Begriff die Ärzte, weil es gibt Top-Ärzte, wir haben Top-Ärzte bei uns in der Community, ne? Aber es ist einfach der schulmedizinische Ansatz gewesen. Der schulmedizinische Ansatz war, eine 8-Jährige ins Bett zu legen, Vorhänge zuzuziehen, also in Dunkelheit zu leben. Frankenstein-Therapie, ne? Müssen wir mal beim Namen nennen. Und dann alle 6 Wochen Urintest zu machen, oder?
Ja, am Anfang täglich und dann später wöchentlich, ja.
Ja. Also unfassbar, ne? Für so eine junge, alleinerziehende Mutter, muss man an der Stelle auch sagen, weil das wird dann später aufklären, was quasi die Ursache war.
Ja.
Und ich bin unglaublich froh, dass sie da relativ schnell im Profi-Call zu uns gekommen ist und gefragt hat, was mache ich jetzt?
Ja.
Ne, weil, wie wir eben vorhin festgestellt haben, Menschen identifizieren sich über Dekaden mit einer Krankheit.
Ja.
Und klar, wenn eine 8-Jährige mit Rheuma identifiziert wird und die ganzen Arztbesuche macht, ich meine, die adaptiert ja ihr Nervensystem, ihre Art zu denken, ihre Wortwahl, das adaptiert ja an das, was sie da mit 8 Jahren erlebt. Da ist noch keine Resilienz da.
Ja.
Kaum Selbstbewusstsein, kaum Aussicht auf irgendeine Heilung.
Ja.
Na, wenn du als 30-Jähriger, also wir jetzt, ich sag mal in unserem Alter, wir haben schon 1-2 Sachen erlebt, so eine Krankheit diagnostiziert bekommst, dann sagst du, gut, da kämpfe ich an.
Mhm.
Ich schaffe das, ich finde Lösungen. Aber als 8-Jährige von Anfang an mit dieser Krankheit aufzuwachsen, da kann ein ganzes Leben einfach so dahin gehen.
Ja, definitiv. Ja. Man könnte das auch schon fast als traumatisches Event dann bezeichnen.
Ja, ja, aber ich kann hier mal kurz vorspulen.
Mhm.
Antjes Tochter hat gar nichts mehr. Das ist das Wundervolle, ne? Das hat sie geschafft. Ich glaube, wir können hier in dem Video, ich muss mal kurz zur Regie blicken, wir können in dem Video auch ein paar Bilder von Antjes Tochter einblenden. Ne? Super, wunderbar. Dann seht ihr, was anfangs die Symptome waren, also wie die Schulmedizin drauf gekommen ist, dass sie diese Krankheitsbilder entwickelt hat.